Ja, ihr lieben Geschwister, wir freuen uns wieder bei euch sein zu können, meine Frau Eva und ich. Und beim letzten Mal, habe ich mich gerade nochmal daran erinnert, hatte ich ein wenig Probleme mit meiner Stimme. Und Martina sagte dann auch noch, oh, das tat so weh, als ich dann zugehört habe. Aber heute geht's besser. Heute ist es wie geschmiert. Ja, wir haben Grüße mitgebracht von den Geschwistern aus Monheim-Baumberg. Die gebe ich gerne weiter an dieser Stelle. Und wollen einsteigen in ein Thema heute. Ihr seht es ja schon hinter mir an die Wand geworfen. Vergänglichkeit. Ein Thema, womit wir uns heute auseinandersetzen wollen. Wir werden dazu einige Bibelstellen lesen, aus dem Wort Gottes hören, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und wenn wir draußen jetzt gerade unterwegs sind, eigentlich ist es etwas unnatürlich, dass wir 30 Grad haben und es so warm ist noch Mitte September. Aber wir sehen schon so ein wenig, wenn wir draußen unterwegs sind, bei uns im Garten, fangen schon langsam an, die Blätter sich zu verfärben, dass es langsam Herbst wird. Und in den nächsten 6 Wochen werden also die meisten Laubbäume ihre Blätter verlieren. Und wir sehen an der Natur, wie auch es jedes Jahr zum Herbst hin so wird, dass eine gewisse Vergänglichkeit sichtbar wird, dass etwas erstirbt, dass etwas zu Ende geht. Und man könnte unser Leben eigentlich auch so sehen, dass wir in gewissen Jahreszeiten unterwegs sind, von der Geburt bis dann zum Tod, haben wir ja auch etwas wie ein Frühling in unserem Leben, ein Sommer und dann auch ein Herbst und irgendwann wird es auch Winter in unserem Leben, dass das alles endlich ist. Dass wir also nicht für ewig hier auf dieser Erde sind, sondern dass es so ist, dass wir eine Vergänglichkeit auch in unserem Umfeld kennen, aber auch bei uns Menschen selber. Wir haben gerade unseren 9 Monate alten Enkel bei uns, der erste Enkel überhaupt, den wir haben. Wir freuen uns an ihm, er wohnt leider in Heilbronn mit seinen Eltern, deswegen sehen wir ihn nicht so häufig und jetzt haben wir ihn seit längerem mal wieder da. Und da hätte man fast auch dieses Bild aufnehmen können, so ein Finger eines älteren Menschen mit so einem Säuglingshändchen. Und dann sieht man einfach auch, anhand der Kinder stellen wir das einfach unmissverständlich fest, wie schnell die Zeit doch vergeht und man wird 40, man wird 50 und schon schwupps ist man 70, hat Enkel und man merkt einfach, wie schnell die Zeit vergeht und dass wir eben nicht für immer hier auf dieser Erde bleiben. Ich habe mir mal eine Definition angeschaut über diesen Begriff Vergänglichkeit und wenn ihr das so lest, das ganze Leben ist geprägt von einem ständigen Werden und Vergehen. Und das, was vergangen ist, kommt in gleicher Weise nie wieder zurück. Wir leben eigentlich nur in der Gegenwart. Wir haben nur diese Gegenwart im Griff. Das, was vergangen ist, können wir nicht mehr verändern. Und das, was in unserer Zukunft liegt, wissen wir nicht. Wir wissen auch alle nicht, wie lange wir hier noch geschenkt bekommen auf der Erde, ob es einen halben Tag ist oder noch 20, 30 Jahre. Wissen wir alles nicht. Wir haben von der Wiederkunft des Herrn gesungen vorhin. Wir wissen nicht, wie lange es hier noch währen wird, die Zeit, die wir auf der Erde haben. Und das Leben ist ein ständiges Werden und Vergehen. Und das ist ein Kreislauf, den wir auch aus unserem Wahrnehmen kennen. Und auch wir selber sind vergänglich. Man schiebt das meistens so ein bisschen von sich weg und sagt, naja, ich bin jetzt vielleicht erst 30 oder 40 und ach, das ist noch so viel Zeit. Aber auch wir sind vergänglich und jede Sekunde und jeder Augenblick in unserem Leben ist ein Teil unseres Daseins, der nie wieder zurückkommt. Wir werden das nicht wieder zurückholen können. Das, was wir einmal gelebt haben, ist Vergangenheit. Und Zeit ist etwas, was wir nicht festhalten können. Jede Sekunde, die weiter tickt, ist wieder ein Stück Lebenszeit abgelaufen. Ich war schon bei mehreren Beerdigungen von Sintis dabei. Und die haben zum Tod auch ein ganz gespanntes Verhältnis. Und wenn dann der Sarg in die Erde runtergelassen wird von dem Verstorbenen, dann stehen die Männer weit weg. Die Frauen stehen dann noch dabei, aber sie wollen sich eigentlich mit diesem Thema Tod gar nicht auseinandersetzen. Am liebsten würden sie sich gar nicht daran erinnert fühlen und auch das Thema völlig verdrängen. Und das ist ein Mechanismus, den auch Weltmenschen ja praktizieren. Das geht mich alles noch nichts an. Wenn es denn soweit ist, dann ist es soweit, aber ich will mich mit dem Thema Vergänglichkeit und Tod überhaupt nicht beschäftigen. Aber es kommt, ne? Es gibt ja nichts Todsicheres als den Tod. Also es wird uns alle mal ereilen und deswegen muss man sich auch mit diesem Thema einmal auseinandersetzen. Und wir haben im Prediger Kapitel 12 eine Auseinandersetzung, wo der Salomo, der den Prediger geschrieben hat, sich Gedanken macht über das Thema Vergänglichkeit und Altern. Und er zieht da so seine Schlüsse. Und wenn wir das mal aufschlagen im Prediger, ich werde jetzt mit euch die Verse mal lesen und dann werden wir uns auch ein bisschen Gedanken machen über diesen Abschnitt, diese 7 Verse. Wenn ihr es das erste Mal lest, werdet ihr wahrscheinlich nicht ganz so viel verstehen, was er denn da meint. Und das werden wir dann versuchen, ein bisschen aufzuschlüsseln. Kapitel 12 im Prediger, Vers 1. Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. An dem Tage, da die Hüter des Hauses zittern und sich krümmen die starken Männer und die Müllerinnen feiern, weil ihrer wenig geworden sind und sich verfinstern die durch die Fenster Sehenden und die Türen nach der Straße geschlossen werden, indem das Geräusch der Mühle dumpf wird. Und er aufsteht bei der Stimme und des Vogels, bei der Stimme des Vogels und gedämpft werden alle Töchter des Gesanges. Auch fürchten sie sich vor der Höhe und Schrecknisse sind auf dem Wege. Und der Mandelbaum steht in Blüte und die Heuschrecke schleppt sich hin und die Kaper ist wirkungslos. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus und die Klagenden ziehen umher auf der Straße, ehe zerrissen wird die silberne Schnur und zerschlagen die goldene Schale und zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen die Schöpfwelle an der Zisterne. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Der Prediger hat ja den Charme, die Dinge unter der Sonne zu betrachten. Er bezieht also das ein, was er so feststellt, wenn er beobachtet. Und das ist so seine Beobachtung über das Dasein des Menschen, über das Altern und über die Zeit auch des Alters. Und er kommt ja hier in, ich sag mal, einer poetischen Weise diesem Thema näher, gebraucht Bilder, um das Altern des Menschen darzustellen. Und er weist auf die jungen Jugendlichen hin, sie sollen doch weise sich verhalten. Am Anfang hat er ja geschrieben, gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, dass wir also schon, wenn wir jung sind, uns auf den Herrn besinnen, weil wir, wenn wir jung sind, wahrscheinlich gar nicht daran denken, was uns mal ereilen wird, wenn wir älter werden. Und wenn wir älter geworden sind oder sogar alt geworden sind, dann werden das eine oder andere an Dingen uns begegnen, die uns Not machen. Wenn die Tage kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Wenn wir erst einmal ein gewisses Lebensalter erreicht haben, die wissen, wovon ich rede. Ich bin selber 55, ich bin noch, so in Saft und Kraft, aber habe auch schon den ein oder anderen kleinen Dämpfer in meinem Leben gesundheitlich bekommen. Aber die wirklich jetzt schon fortgeschritten sind im Alter, die wissen, wovon Salomo hier redet, der Prediger. Und ich möchte mit euch das jetzt einfach nochmal so ein bisschen aufschlüsseln. Es gibt so ein paar Begriffe, die er hier verwendet in diesen Versen, die wir gelesen haben. Und er spricht von dem Haus oder in anderen Übersetzungen steht auch etwas vom Zelt. Das ist unser Körper, unser äußere Hülle. Auch im Petrusbrief lesen wir da was von diesem Zelt, was irgendwann mal abgebrochen wird. Also da geht es um unseren menschlichen Körper bei diesem Begriff Haus oder Zelt. Und wenn er von den Wächtern des Hauses hier spricht, so meint er Arme und Beine. Und diese Wächter, die zittern. Wenn man alt geworden ist, dann sind die eben nicht mehr so voll Spannkraft und Elan, sondern da verlässt einen manchmal sogar die Kraft in den Armen oder Beinen. Und es geht nicht mehr wie mit 20. Die starken Männer, von denen ihr hier spricht, das sind die Beine, auf denen wir stehen. Große Muskeln, die uns tragen, die uns bewegen. Und wenn ich älter werde, dann wird das auch mit diesen starken Männern zittriger und schwieriger. Er spricht von den Müllerinnen. Wir haben heute die Situation, dass wir aufgrund einer guten Zahnpflege bis ins hohe Alter unsere Zähne behalten. Und wenn sie ausfallen, gibt es auch noch Möglichkeiten, sie durch künstliche Gebisse zu ersetzen. Das war damals nicht so der Fall. Und wenn man alt geworden ist in der damaligen Zeit, dann waren nur noch wenige Müllerinnen da, Zähne, die also das Essen mahlen konnten. Und da war man froh über jeden Zahn, der noch da war. Aber es wurden ihrer wenige und man verliert die Zähne einfach im Alter. Sie fallen aus. Wir können das heute durch gute Zahnmedizin kaschieren oder ersetzen, aber damals ging das nicht. Die Fenster, die hier beschrieben werden, die nach draußen gerichtet sind, das bezeichnet die Sehkraft, die Augen. Und die Sehkraft schwindet eben auch im Alter. Ich trage jetzt seit ungefähr 6 Jahren eine Gleitsichtbrille. Irgendwann merkt man, dass die Augen nicht mehr so wollen, wie es mal mit der Jugendzeit war. Man muss sich umstellen. Das nahe Lesen fällt schwer. Man braucht entweder lange Arme oder dann eben eine Sehhilfe. Und auch wenn wir älter werden, desto schwieriger wird das mit dem Sehen. Das hat aber auch was mit Erkrankung zu tun, ja, der Augen. Mein Schwiegervater zum Beispiel, der hat noch 20% und 10% Sehfähigkeit auf den Augen, der ist 78. Und ihm fällt es schwer, Dinge zu erkennen. Und je älter man wird, desto schwieriger wird das auch mit der Sehkraft. Dann ist von den Türen hier im Text die Rede. Das sind die Ohren. Die Ohren, die nicht mehr gut hören. Auch das trifft auf meinen Schwiegervater zu. Er ist schwerhörig, er braucht ein Hörgerät. Und wenn ich jetzt mal per Handzeichen abfragen würde, mache ich nicht, ihr müsst euch nicht outen, wer alles schon ein Hörgerät trägt, auch da können wir ja heute gegensteuern durch Hilfsmittel. Aber stellt euch mal vor, es gäbe das nicht, dann hättet ihr, wenn ihr ein Hörgerät tragt, ohne dieses Hörgerät, extreme Schwierigkeiten in der Kommunikation. Beim Zuhören hier einer Predigt, das wäre für euch schwierig bis gar nicht mehr möglich. Und das beobachtet Salomo auch, dass diese Beeinträchtigungen im Alter einfach kommen. Aufstehen zur Vogelstimme. Wenn man älter wird, ist es auch immer schwieriger mit dem Schlafen. Und man wacht morgens um 5 auf und dreht sich nach rechts und links und man kommt nicht mehr in Schlaf. Also wenn die Vögel anfangen zu singen, frühmorgens, die jung sind, die schlafen vielleicht noch gut bis 7, 8, 9 Uhr, aber so ein alt gewordener Mensch, der hat auch oft Schlafprobleme. Und er ist müde, würde gerne schlafen, klappt aber nicht. So, alles Dinge, die euch, wenn ihr mal älter werdet, das ist eine kleine Drohung an die Jungen, die euch erwarten werden. Und ich sehe so manche lächelnde Gesichter, auch bei den Älteren, die das wahrscheinlich in ihrem eigenen Leben so ein bisschen feststellen. Sie fürchten sich, auf die Straße zu gehen. Sie fürchten sich vor Höhe. Wie viele Menschen, die alt geworden sind, laufen heute mit einem Rollator durch die Gegend? Und da ist jede Treppe ein fast unüberwindbares Hindernis. Da sind Steigungen anstrengend bis gar nicht mehr zu bewältigen. Sie haben Angst hinzufallen. Und wie oft passiert das dann? Wie älter gewordene Menschen, die einfach nicht mehr gut zu Fuß sind, dann auch mal fallen und häufig sich dann auch noch irgendwas brechen. Und deswegen haben sie Angst rauszugehen, Steigung zu bewältigen. Sie haben Angst vor Höhe. Das nächste, was er hier aufführt, ist die Kaper. Die Kaper war dafür da, um den Appetit anzuregen. Und das ist auch im Alter so. Wie oft höre ich meine Mutter, ich esse eigentlich nur noch, weil ich ja Tabletten nehme und damit ich nicht nur Tabletten im Magen habe, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Oder mir schmeckt es auch nicht mehr. Ich schmecke nicht mehr viel Oder sie hat sogar irgendwie manchmal Ekel vor Essen, weil sie irgendwie aufgrund von Medikamenten das gar nicht mehr in den Mund nehmen will. Und trotzdem muss sie essen, damit sie nicht auseinanderfällt. So, und das sind alles Dinge, die im Alter auftreten. Man hat keinen Appetit mehr, es schmeckt nicht mehr. Und es wird dann letztendlich so sein, dass man hier auch dann die Augen schließt und dann ins ewige Haus steht hier im Prediger. Und er beschreibt den Tod und die Folge davon ist Klage. Dass also, wenn Menschen sterben, dann die Zurückgebliebenen, die Angehörigen klagen. So, das ist jetzt alles eine recht, ja, pessimistische Sicht, die wir dann als Jüngere haben, wenn wir hören, oh weia, wenn das, wenn wir älter werden, uns erwartet. Also, gedenke des Schöpfers, wenn du jung bist und warte nicht, bis du alt und gebrechlich bist und du ganz andere Problemlagen hast, mit denen du zu kämpfen hast. Und wo man dann auch als Altgewordener sagt, an diesen Tagen habe ich eigentlich keinen Gefallen. Mein Kopf ist noch klar, aber mein Körper will nicht mehr. Und ich erinnere mich an eine 96-jährige Schwester bei uns aus der Gemeinde, die dann die letzten Jahre ihres Lebens nicht mehr in die Gemeinde kommen konnte, weil sie sagte, ich schaffe es nicht mehr, mich anzuziehen, eine Stunde in der Gemeinde zu sitzen und wieder zurück ins Altenheim. Sie sagt, es geht nicht mehr. Sie würde gerne kommen, sie wollte die Gemeinschaft haben, aber es war körperlich nicht mehr machbar. Und sie war bis zu ihrem Ableben, bis zu ihrem Heimgang im Kopf völlig klar. Und wenn man das dann so mitkriegt, wie man verfällt, wie der Körper einfach nicht mehr so will, wie du willst, er gehorcht nicht mehr, er ist nicht mehr in der Lage, das zu tun, was du gerne möchtest, das ist schon bitter. Wir kommen gleich natürlich noch auf andere Dinge zu sprechen, aber erst einmal ist das der Zustand des Menschen, wie er sich entwickelt, wenn er altert, älter wird und wenn er dann alt ist. Eigentlich nichts Erstrebenswertes, nichts Schönes. Da, wo wir in Urlaub fahren, nach Schweden, da ist in dem Ferienhaus, was wir immer mieten, eine Abbildung hier, so ein Wandteppich, eine Lebenspyramide. Und sie stellt so dar, den Werdegang des Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Und zeigt auch so ein bisschen auf, dieses Wachsen, sich etablieren, einen Beruf erlernen, heiraten. Und so in den 50er Jahren ist man so eigentlich am Zenit angelangt. Man hat eine gewisse Erfahrung erlangt, man hat beruflich sich etabliert, Kinder sind da, vielleicht auch schon die ersten Enkel. Also man ist auf dem Höhepunkt seines Lebens eigentlich angelangt. Und dann geht es, man könnte sagen, bergab. 60, 70 und hier geht das sogar noch bis 90 und 100. Den wenigsten ist es vergönnt, so alt zu werden. Aber heute werden viele über 80. Als ich noch Kind war, da war der 80. Geburtstag einer Tante, war schon etwas Besonderes. Heute ist die 80 zu überschreiten nichts Besonderes mehr. Es sind sehr viele Menschen. Aber irgendwann ist halt mal Schluss. Es ist eine Pyramide. Wir werden unseren Zenit erreichen und irgendwann werden wir hier auch die Erdenbühne verlassen. Ein weiterer, der sich mit dem Thema des Vergänglichen auseinandersetzt, ist der Mose im Psalm 90. Viele von euch werden diese Verse auch kennen, die er zum Thema Zeit, Vergänglichkeit, des Menschen Dasein dann uns aufschreibt. Und ich möchte mit euch lesen, Psalm 90, die Verse 3 bis 12. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost, am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeit vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und der Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns, denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Die Tage unseres Lebens, sie wären 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und er schildert uns ja hier in den Beschreibungen, dass diese Jahre, die wir haben, schnell vorübereilen. Sie fliegen dahin. Sie sind wie ein Dampf, wie ein Hauch, wie ein Gras, was morgens aufsprosst und abends verwelkt. Man sagt sich, 80 Jahre ist doch eine Menge Zeit. Aber frag mal die, die schon 80 geworden sind, oder den Günther, der schon 90 geworden ist. Wie schnell gehen die Jahre dahin? Und was ist in 10 Jahre? Das ist so vorbei. Und die, die schon älter geworden sind, die sagen auch, die Jahre gehen immer schneller dahin. Wenn ich jung bin, 12, 14, 15, das ist jedes Jahr, dauert endlos lang. Aber lass mal erst mal 30, 40 sein. Dann merken wir, mit 40 habe ich immer gesagt, jetzt ist mein halbes Leben vorbei. Da haben die alle immer gesagt, ah, wo du dann immer dran denkst. Ja, aber realistisch betrachtet habe ich dann schon die Hälfte meiner Lebensstrecke hinter mir. Und wenn ich 80 werde, dann ist auch gut. Wenn es aber eher vorbeigeht, wir wissen es alle nicht. Und einfach sich dessen bewusst zu sein, die Zeit eilt so schnell dahin, wir können sie nicht halten und schwupp sind 10 Jahre vorbei und man ist älter geworden und je älter man wird, desto schneller eilt die Zeit dahin. Und den Schluss, den der Mose daraus zieht, ist, so lehre uns, denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Und damit wollen wir uns jetzt ein bisschen näher beschäftigen. Warum sollen wir sorgsam mit der uns gegebenen Zeit umgehen? Wie erlange ich ein weises Herz? Was heißt das praktisch für mein Leben? Und wie können wir jetzt eigentlich sinnvoll unsere Zeit für Gott einsetzen? Dass wir uns darüber Gedanken machen. Erste Frage war, warum sollen wir sorgsam mit der uns gegebenen Zeit umgehen? Das, was wir jetzt schon mehrfach betont haben, ist, diese Zeit ist begrenzt. Wir haben nur ein bestimmtes Kontingent und jede Sekunde, die vergeht, ist wieder ein Stückchen abgeschnitten von dem Band unseres Lebens, wenn man das mal in so einem langen Band sieht, und es wird immer weniger. Sie ist begrenzt. Und daher ist die Zeit auch unendlich kostbar, weil wir können sie nicht wiederholen, wir haben keinen Einfluss darauf, auf unser Ende. Die Zeit, die wir in der Gegenwart erleben, die ist unendlich kostbar und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und wir sind verantwortlich mit unserer Zeit vor Gott. Nicht nur mit unserer materiellen Habe, mit allem, was er uns geschenkt hat, sondern wir haben auch eine Verantwortung, wie wir unsere Zeit, die uns geschenkt ist, sinnvoll einsetzen. Also das ist auch etwas, was wir uns bewusst machen müssen. Unsere Zeit gehört nicht mir, nicht uns, sondern wir sind verantwortlich vor unserem Herrn, was wir mit unserer Zeit anfangen. Und wir können nur einmal leben. Deswegen sollten wir sorgsam mit der Zeit umgehen. Der eine oder andere wird vielleicht zurückblicken und sagen, boah, was habe ich an vielen Jahren verschwendet, mit nichtigen Dingen vertan und jetzt bleibt mir nicht mehr viel Zeit, aber diese Zeit will ich nutzen, um für Gott da zu sein und ihm zu dienen. Und der eine wird vielleicht auch sagen, wenn ich zurückblicke, habe ich vieles gut gemacht, vieles richtig gemacht, auch im Einsatz meiner Zeit. Und das ist ja schön und beruhigend, wenn wir das so sagen können, dass wir sagen, ich habe auch Zeit immer schon so verstanden, dass ich verantwortlich bin vor Gott mit dieser Zeit. Wie erlange ich ein weises Herz? Ich habe jetzt einfach mal Beispiele genommen, die große Blöcke darstellen sollen, wie wir ein weises Herz erlangen. Das erste Mal Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt. Das ist erst einmal die allerwichtigste Adresse, an die wir uns wenden können, wenn wir Weisheit benötigen, wenn wir Weisheit brauchen. Wende dich im Gebet an Gott und bitte ihn um Weisheit, um Verständnis. Wie soll ich mein Leben leben? Wie soll ich es einsetzen? Was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Was soll ich in einer besonderen Situation tun? Einfach Gott um Weisheit bitten. Das Beste, Wichtigste, was wir tun können. Das Zweite ist, Salomo gibt Weisheit in den Sprüchen weiter. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Auch das ist ein großer Block, der wichtig ist, einmal im Gebet sich an Gott zu wenden und ihn zu bitten um Weisheit. Aber wir erfahren natürlich auch den Willen Gottes und seine Weisheit, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, darin lesen, uns damit auseinandersetzen, nach Antworten suchen in seinem Wort. Und das ist etwas, was uns auch an diesem Punkt weiterbringen kann. Der Hiob zum Beispiel sagt, bei Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Und deswegen die Frage auch manchmal an erfahrene, ältere Glaubensgeschwister, die vielleicht schon Lebenssituationen erfahren haben, die wir gerade durchleben oder noch vor uns haben, dass wir einfach die Weisheit der Älteren anzapfen und ihre Erfahrungen nutzen und fragen, wie hast du das mit Gott durchlebt? Wie bist du damit umgegangen, als du diese Lebenssituation hattest? Man kann natürlich sagen, nicht jeder, der alt geworden ist, ist auch gleich weise. Das ist schade, aber es wäre schön, wenn wir, je älter wir werden, auch eine gewisse Weisheit an den Tag legen. Aber es ist kein Automatismus. Auch da bedarf es eines immer wieder Hinwendens zu Gott und sich beschäftigen mit seinem Wort, dass wir eine Weisheit auch im Alter erlangen. Aber ein Tipp an die Jüngeren, ein Fundus, den ihr auch heben könnt, einfach auch mit Geschwistern, die solche Dinge schon erlebt haben, ins Gespräch zu kommen, danach zu fragen. Und das sind so die drei großen Blöcke, die ich immer vorstellen wollte. Wendet euch an Gott, wenn euch an Weisheit mangelt. Lest sein Wort. Fragt andere Geschwister. Das sind Hilfestellungen, wie wir ein weises Herz erlangen. Was heißt das praktisch für unser Leben jetzt? Das erste ist mal, dass ich mir bewusst mache, dass meine Zeit begrenzt ist. Dass ich nur ein gewisses Kontingent habe. Und mit diesem begrenzten Gut will ich sehr sorgsam und sorgfältig umgehen. Ich mache meine Zeitplanung mit Gott, dass ich also tatsächlich mich frage, wie setze ich heute eigentlich die 24 Stunden, die ich habe, oder die Wachzeit von, weiß ich, 15, 16 Stunden, die ich habe, wie setze ich die sinnvoll ein und könnte Gott da seine Unterschrift runtersetzen? Das heißt jetzt nicht, dass wir alle 24 Stunden am Tag als Evangelisten irgendwo unterwegs sein müssen, sondern dass wir in der Zeit, die wir im Alltag haben, uns auch wirklich Gedanken machen, wie lebe ich, wie nutze ich die Zeit, wie setze ich diese Zeit ein, die mir gegeben ist, und da mit Gott das eben zu planen. Und das ist jetzt auch nochmal ein Appell an die jungen Menschen. Meine besten Zeiten gehören Gott. Nicht erst sagen, naja, ich muss ja erstmal einen Beruf erlernen, Karriere machen, Familie, Haus bauen. Und wenn ich da mal so 60, 65 geworden bin und so langsam in das Rentenalter komme, dann ist vielleicht mal Zeit, Gott zu dienen. Das wäre aus meiner Sicht eine falsche Zeiteinteilung. Sondern der Prediger hatte schon gesagt, gedenke deines Schöpfers in deiner Jugend, und je älter wir werden, desto schwächer werden wir. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab, die Kräfte schwinden. Und deswegen ist es eigentlich richtig und gut, meine Zeiten, wenn ich noch voll Saft und Kraft bin, sie Gott zu geben und ihm zu weihen, dass er mit mir arbeiten kann. Es hat sich so in den letzten ein, zwei Jahrzehnten etwas verschoben, dass viele rüstige Rentner auch noch viele Aufgaben in der Gemeinde übernehmen. Das ist ja auch sehr gut und das ist auch sehr da bin ich auch sehr dankbar, dass dann man noch eine gewisse Zeit auch als Rentner hat, wo man noch vieles unternehmen kann, wo man eben noch nicht so gebrechlich und nicht mehr in der Lage ist, etwas zu tun für Gott. Aber das entbindet uns eigentlich nicht, wenn wir jung sind, uns auch mit der Zeiteinteilung Gedanken zu machen, wie mache ich das eigentlich? Deswegen bitte auch an die jungen Leute, macht euch Gedanken, wie ihr eure Zeit einsetzt. Und noch etwas sehr Wertschätzendes an die alten Geschwister. Ich weiß, dass gerade die Alten Beter sind innerhalb der Gemeinde. Die können vielleicht nicht mehr draußen 8 Stunden am Bus stehen und dort Missionsarbeit machen. Oder die können auch nicht mehr andere große Besuchsdienste oder dergleichen machen. Aber ich weiß, dass viele ältere Geschwister, die körperlich schwach geworden sind, noch viel beten. Und dass ein ganz wertvoller Dienst innerhalb der Gemeinden ist und wo Geschwister einfach so in hohem Alter die Gemeinde unterstützen. Also das einfach nur mal als Wahrnehmung. Also, der Petrus drückt das so aus, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Wir hatten vor unserer Bekehrung eine Zeit in der Welt, da haben wir gelebt, wie die Welt gelebt hat, in Sünde und unabhängig von Gott. Aber mit dem Tag unserer Bekehrung und Wiedergeburt, da beginnt eine neue Zeitrechnung auch in deinem und meinem Leben. Es ist etwas Neues geworden und dieses Neue wollen wir auch einsetzen, nicht den Begierden des Fleisches wie früher zu dienen, sondern wollen jetzt den Willen Gottes leben. Das ist unser Auftrag als Gläubige. Wie können wir uns jetzt sinnvoll für Gott einsetzen? Und das ist jetzt tatsächlich auch nochmal ein ganz klarer Appell an euch alle. Ich will das auch gerne praktisch werden lassen, damit man was mitnimmt und sagt, ja, das will ich mir wirklich vornehmen, mehr Zeit mit und auch für Gott zu verbringen. Zeiten im Dienst für ihn konkret einzuplanen. Meine Zeit nicht eigenwillig zu verplempern. Mit wie viel unnützen Dingen beschäftige ich mich und wir uns noch und verplempern unsere Zeit, wo wir stundenlang unnützes Zeug tun. Ich will gar keinem jetzt sagen, was das alles sein kann, das wisst ihr alle selber. Da fasst ihr euch und ich mich an die Nase und wisst, wo das ist. Zeit mit Menschen zu verbringen, um ihnen das Evangelium weiterzugeben. Zeit ist so ein kostbares Gut. Wenn wir es mit anderen Menschen teilen, investieren wir die Zeit, die wir haben, in andere Menschen. Auch ein sehr wertvoller Gedanke, Zeit miteinander verbringen, ist dieses kostbare Gut miteinander zu teilen. Und auch das Zusammensein, die Gemeinschaft, die wir erleben, haben wir nur in dieser Zeit. Dann können wir uns natürlich nochmal einladen. Aber vielleicht treffen wir manche Menschen nur einmal in unserem Leben und ihnen dann auch ein Zeugnis sein zu dürfen über den Herrn Jesus, der Herr in unserem Leben geworden ist. Was nimmst du dir ganz konkret vor in deinem Leben? Das sind jetzt 4 Spiegelstriche. Vielleicht hast du im Laufe der Predigt schon gedacht, ja, dieses und jenes möchte ich gern mal angehen in meinem Leben. Wo gibt es Dinge, die ich ändern möchte? Ich habe jetzt die ganze Zeit von dieser Vergänglichkeit, von dem ja hier endlich Leben gesprochen. Aber natürlich ist das nur die halbe Wahrheit, denn wir haben natürlich auch im Wort Gottes das Thema der Ewigkeit. Vergänglichkeit gegenüber Ewigkeit. Habt ihr auch immer so ein kleines Piepsen im Ohr? Ja, ich hoffe, ne? Die Technik kriegt das so ein bisschen in den Griff. Vergänglichkeit gegenüber Ewigkeit. Und auch da lesen wir im Prediger etwas, dass nämlich Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Wir haben eigentlich von Kindesbeinen an so ein Empfinden, wenn wir das zulassen in uns, dass diesseits hier das irdische Leben, das kann eigentlich nicht alles sein. Und auch der Prediger kommt am Ende bei den gelesenen Versen zu dem Schluss, der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus. Dass ihm also auch schon bewusst war, dass diesseits hier kann eigentlich nicht alles sein. Damit hört es nicht auf. was viele Leute ja sagen, 2 Meter unter der Grasnarbe ist Feierabend, dann bin ich tot und vorbei. Nein, wir haben ein Empfinden in uns, dass wir eigentlich nicht wollen, dass es zu Ende geht und dass das auch irgendwie für uns kaum fassbar ist, dass mit dem Tod alles vorbei sein soll. Und selbst der Jesus spricht davon, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das ist ja ein Paradoxon, zu sterben und dennoch zu leben. Und der Jesus spricht hier von dem physischen Tod, den wir als Menschen erleiden. Aber er spricht auch davon, dass diejenigen, die an ihn glauben, ewig leben werden. Sie werden sterben, hier den physischen Tod, aber als errettete Gläubige haben sie ewiges Leben. Und wenn wir hier die Augen schließen, dann werden wir in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei Gott erwachen. Wie ist eigentlich der Tod in die Welt gekommen? Durch die Sünde, durch Adam und Eva. Dadurch ist Sünde und auch Tod in die Welt gekommen. Durch das Fehlverhalten des Menschen kam der Tod in diese Welt. Und der Herr Jesus, der hier spricht in dem Wort aus Johannes 11, der ist es, der alles wieder zurechtgebracht hat. Der durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, durch dieses Erlösungswerk, diesen Fehler, den der Mensch begangen hatte, ausgebügelt hat. Und jeder Mensch, der das im Glauben in Anspruch nimmt, darf das auch hier in Anspruch nehmen, was der Jesus sagt, dass wir leben werden, auch wenn wir hier gestorben sind. Der Herr hat alles so weit vorbereitet, dass wir das im Glauben annehmen müssen, annehmen können. Und das bedeutet, wir sind nicht geschaffen nur für das Diesseits. Unser Blick geht weit darüber hinaus. Es geht nämlich auch in das Leben nach dem Tod, dieser Blick. Und gemessen an der Ewigkeit ist die Zeit, die wir hier verbringen, ja nur eine ganz extrem kurze Zeit. Also man könnte sagen, ein Sekündchen gegenüber dem, was uns in der Unendlichkeit der Ewigkeit zeitlich gesehen erwartet. Und deswegen kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir wissen, dass um uns herum viele Menschen noch unterwegs sind in Richtung Tod, die keine Hoffnung haben, was danach kommt, die nicht wissen, wo sie dann bleiben. Und deswegen kauft die gelegene Zeit aus. Wir haben das Evangelium in Händen. Wir können es weitergeben, wir können den Herrn Jesus verkündigen. Wir dürfen ihn den Menschen groß machen, damit sie nicht hoffnungslos in den Tod gehen müssen. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Nutze die Zeit, die du hast und versuche Menschen noch das Evangelium zu sagen, sie zu überzeugen, damit sie nicht den ewigen Tod erdulden. Denn auch die, die nicht den Herrn Jesus annehmen, werden auch nicht 2 Meter unter der Grasnarbe weg sein, sondern die erwartet die Verdammnis, die Gottesferne und eine Ewigkeit an einem Ort, den wir uns, glaube ich, nicht vorstellen wollen. Und deswegen, das kann uns auch motivieren, Menschen anzusprechen, zu warnen und ihnen die Liebesbotschaft Jesu Christi weiterzugeben. Zum Ende jetzt noch dieses bekannte Lied, was ihr wahrscheinlich die meisten kennen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Und dann kommt etwas, was wir aus unserem persönlichen Leben wahrscheinlich oft kennen. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei, führe du mich Schritt für Schritt. Zeitplanung mit dem Herrn machen. In der nächsten Strophe, ich lese jetzt nur noch den unteren Teil. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Es gibt Tage, die scheinen ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin. Und ich frag, wo sie geblieben sind. Das ist eine Feststellung, die wir leider auch immer wieder machen, dass wir so merken, wie schnell alles an uns vorbeirauscht und schon wieder ist ein Jahr vorbei und schon wieder Weihnachten und wir wissen gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht, wie schnell das alles geht. Wie schön dann die Aussagen über den Herrn Jesus. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Der Jesus ist zeitlos und er ist uns begegnet durch sein Wort, er ist uns begegnet als Erretter und derjenige, der uns ewiges Leben geschenkt hat. Und er nimmt uns mit hinein in diese Ewigkeit. Wir dürfen als Gläubige eine Zukunft haben, ihr entgegensehen, wo wir wissen, wir werden eine Zukunft bei Gott in der Ewigkeit verbringen dürfen. Das macht's extrem einfach, mit der Begrenztheit des irdischen Diesseins umzugehen. Wir wissen alle nicht, wie der Übergang des Todes sein wird. Und wir hoffen alle auf die Entrückung. Dann müssen wir nämlich den irdischen Tod, den physischen Tod nicht schmecken. Wir wissen alle nicht, wie das mit dem Ableben hier vonstatten gehen wird. Der eine stirbt einen ruhigen, friedlichen Tod, der andere muss leiden. Auch wir als Christen sind davon nicht gefeit. Aber wir dürfen wissen, es gibt eine herrliche Zuversicht, eine Zukunft in der Ewigkeit bei Gott. Die macht vieles wett und kann uns durchtragen, auch durch schwierige Lebenssituationen. Und wir dürfen uns auf diesen ewigen, den Christus stützen, an seine Zusagen. Und das, was er uns zugesagt hat, hält er gewiss. So, und jetzt hoffe ich, ich habe euch ein paar Gedankenanstöße für die Woche gegeben, für das Thema Ewigkeit, Thema Zeitplanung, Thema, wie gehe ich ganz persönlich, ganz praktisch mit diesem Thema um. Ihr könnt davon was mitnehmen und macht euch da vielleicht schon jetzt Gedanken, wie ihr eure Zeit mit Gott gestaltet. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu, dass ihr bereit seid, Dinge auch anzugehen in eurem Leben, Dinge zu verändern, wo es veränderungswürdig ist und das einfach mit Gott zu tun und ihn dann durch euer Verhalten zu verherrlichen. Der Herr segne euch. Ich wünsche euch einen sehr schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Mal.